Herzlich willkommen bei Zeit zu wachsen, dem Podcast für Eltern und Fachkräfte rund um bedürfnisorientiertes Leben und Arbeiten mit Kindern. Ich bin Andrea Dannhauser, Vierfachmama mit ADHS, Erzieherin und Coach. Schön, dass du hier bist.
Hi und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Zeit zu wachsen. Wundert euch nicht, falls im Hintergrund ein paar Vögel zwitschern, vielleicht auch die ein oder andere Nachbarin oder Nachbar irgendwo ruft oder eine Säge oder ein Rasenmäher losgeht. Ich kann nicht mit geschlossenen Fenstern aufnehmen heute, es tut mir furchtbar leid. Die schlimmste Hitze ist zwar, glaube ich, erstmal rum, aber nach wie vor ist es dampfig, wie man hier in Bayern sagt, schwül für die anderen, die der bayerischen Sprache nicht mächtig sind. Heute fliege ich wieder solo und habe mir ein Thema rausgepickt, das viele von euch beschäftigt, wozu ich, glaube ich, die meisten Nachrichten immer kriege. Und weil es sich bei uns gerade angeboten hat, weil es auch aktuell uns wieder betrifft, geht es heute um die Diagnostik. Und zwar die Diagnostik in Richtung ADHS, Autismus-Spektrum. Ja, letztlich wird meistens auch zumindest so ein bisschen geguckt, ist eine LRS, eine Dyskalkulie vielleicht da, falls da Bedarf ist, ist vielleicht eine Hochbegabung da. Je nachdem, wo ihr da hingeht, wird das relativ umfassend abgeklärt. Wobei da eben die Frage ist, wie abgeklärt das dann wirklich ist und wie hundertprozentig zuverlässig das ist, ist es nämlich im Normalfall eben nicht. Gleich vorab, also ADHS ist ja nichts, was man jetzt irgendwie an den Gehirnströmen erkennt und auch Autismus-Spektrum, dann nimmst du nicht Blut ab und sagst dann, oh, ah ja, sie haben das oder sie haben das nicht, wie bei Krankheiten das im Normalfall ist. Ich meine, es sind ja auch beides keine Krankheiten, sondern eben Neurodivergenzen. Auch eine Hochbegabung kann man nicht irgendwie am EEG oder irgendwo sehen. Kam nämlich gestern erst die Frage dazu auf, ob da dann auch ein EEG gemacht wird. Ich kann es euch nicht hundertprozentig sagen. Vielleicht gibt es Praxen, vielleicht gibt es SPZs, also sozialpädiatrische Zentren, die das machen. Glaube ich aber eher nicht tatsächlich, weil das ja nicht aussagekräftig wäre darüber, ob jetzt da eine Neurodivergenz vorliegt. Das wird vielleicht eher gemacht, wenn man auch noch abklopfen will in Richtung Epilepsie oder so. Aber ich bin keine Ärztin, ich arbeite nicht in der Diagnostik und insofern ist jetzt einfach nur meine einigermaßen halb informierte Meinung. Also weder in meiner Diagnostik noch in der meiner Kinder kam das bisher irgendwie vor. Ihr fragt mich ganz oft, ob ich was empfehlen kann, ob ich in bestimmten Landstrichen eine Klinik empfehlen kann, einen Arzt, eine Ärztin, einen Psychiater, eine Psychiaterin. Und ich muss im Normalfall immer ganz klar sagen, nee, kann ich nicht. Also wir sind hier in einem SPZ, das 35 Minuten Fahrtweg von uns ist, völlig okay. Nach München würde ich genauso lang fahren, da ist auch eins oder zwei. Aber ganz ehrlich, uneingeschränkt kann ich das absolut nicht empfehlen. Im Gegenteil ist es eher so, dass da auch zum Teil die Uhren noch sehr altmodisch ticken. Und ich habe ja viel Kontakt mit Menschen, die da entsprechend auch Erfahrungen haben. Ihr erzählt mir das zum Glück immer. Schreibt mir da gerne, wenn ich einen Post mache oder wenn ich mal irgendwie ein Live oder ein Rant in der Story loslasse, kriege ich mal ganz viel Feedback von euch. Und was ich daraus lese, ist, dass es eigentlich fast allen genauso geht. Also, dass man nicht so wirklich zufrieden ist, dass die Eltern nicht gesehen werden, dass das Kind nicht gesehen oder ernst genommen wird. Und dass zum Teil extrem altmodische Verfahren angewendet werden, beziehungsweise eine sehr altmodische Sicht, also gerade so aufs Autismus-Spektrum oder eben auf so ein bisschen atypische Präsentationen von ADHS. Gerade bei weiblich gelesenen Personen, egal ob klein oder groß, aber auch bei männlich gelesenen Kindern oder Erwachsenen ist es einfach so, dass wenn man da an den Falschen oder die Falsche gerät, dann hat euer Kind oder ihr vielleicht ganz klar ADHS, aber es wird nicht bestätigt. Die Diagnose, von der ihr sicher seid, dass ihr die eigentlich bekommt, ist dann am Ende der Diagnostik nicht da, weil sie es nicht typisch präsentiert, weil es kein total unruhiges, hibbeliges, springendes Feldkind ist oder ihr einfach ja Abitur habt und ein Studium durchgezogen habt und vielleicht, Gott bewahre, auch noch erfolgreich im Beruf seid. Weil, worauf ich da raus will, ist, dass total oft in der Diagnostik nur geguckt wird, was ist nach außen hin da. Wird in der Schule funktioniert, wird im Beruf funktioniert. Es wird leider nur von sehr guten DiagnostikerInnen geguckt, was kostet es die Person? Wie wahnsinnig viel Energie steckt das Kind oder der Erwachsene da rein, um das eben hinzukriegen? Und was bedeutet das letztlich? Also das habt ihr vielleicht auch schon oft gelesen, dass gerade bei Frauen, gerade bei spätdiagnostizierten Frauen, also wenn man es eben nicht schon als Kind erfährt, warum man so anders ist, ganz häufig erstmal Depressionen, Angststörungen diagnostiziert werden, die dann auch schön, ja, behandlungsresistent sind, sage ich jetzt mal vorsichtig, einfach aus dem Grund, weil dieses Darunterliegende, nämlich die ADHS oder auch vielleicht das auf dem Autismus-Spektrum sein, überhaupt nicht gesehen wird. Und die gerne einfach die Ursache dafür ist. Dieses permanente sich anders fühlen und sich nicht richtig fühlen und sich als Versager fühlen und immer so über seine Grenzen gehen und komplett erschöpft sein. Also auch Burnout kommt da gerne vor. Das wird da einfach oft nicht in Betracht gezogen. Deswegen kann ich euch, wie gesagt, es gibt genau eine Diagnostikerin, die ich von Herzen empfehlen kann. Birgit, wenn du zuhörst, dickes Bussi, bei der ich zur Autismusdiagnostik war und eins meiner Kinder, eins der älteren Kinder, zur Autismusdiagnostik war. Und die kann natürlich aber nicht alle Leute auf der Welt diagnostizieren. Aber das ist, wie gesagt, jemand, wo ich einfach wusste, weil ich sie aus meinem Netzwerk kenne, weil ich mit ihr zusammenarbeite, wie up-to-date sie ist, wie sorgfältig sie ist und dass sie nicht so einen veralteten Wissensstand hat und so komische Bilder im Kopf von bestimmten Neurodivergenzen. Also da könnt ihr gerne mal, ihr dürft auch gerne mal auf ihr Profil gucken, wenn ich deinen Namen hier sagen darf, ich weiß das jetzt gar nicht, Birgit. Ansonsten schreibt es mich einfach an oder ihr könnt ja mal raten, mit welcher Birgit ich zusammen in einem ganz tollen Neurodivergenz-Netzwerk arbeite. Das ist eure Hausaufgabe für heute. Ihr dürft Sherlock Holmes spielen, uns rausfinden. Ansonsten kann ich euch empfehlen, dass ihr einfach bei euch in der Nähe, wenn ihr vielleicht Eltern habt, wo ihr schon wisst, ah ja, das Kind hat ADHS oder die Mama hat ADHS oder ihr fühlt es einfach ganz arg. Also ich habe mittlerweile dann total guten Radar dafür, so einen total guten Scanner und erkenne das sehr gut. Fragt, wo wart ihr zufrieden oder wo wart ihr überhaupt nicht zufrieden? Wo war es für euch total schlimm? Ansonsten kann man einfach auch sagen, das zu erleichtern, diesen Diagnoseprozess, diesen Diagnostikprozess, könnt ihr vorab alles, warum ihr überhaupt in die Richtung denkt, alles, was euch auffällt, was unterschiedlich ist zu anderen Kindern oder auch zu anderen Erwachsenen, wenn es um euch geht, im gleichen Alter, wobei es bei Erwachsenen natürlich nicht ist, was egal, ob da jetzt die anderen 45 sind wie du oder jünger oder älter, aber dass ihr so ein bisschen schaut, wo sind wirklich die Unterschiede, was fällt mir auf oder wenn es um euch selber geht, was fällt mir besonders schwer? Auch wenn es um euer Kind geht, was fällt meinem Kind augenscheinlich besonders schwer? Wo leidet das offensichtlich? Funktioniert es total gut am Vormittag in der Schule, explodiert am Nachmittag völlig und ich kriege deswegen ständig gesagt, ich muss konsequenter sein. Was da aber letztlich passiert ist, dass halt diese Anpassungsleistung so hoch ist, dass euer Kind echt nicht mehr kann und am Nachmittag völlig ausflippt. Weil es auch weiß, dass es bei euch okay ist. Das ist ja auch so ein bisschen ein Zeichen von, hier ist mein sicherer Hafen, hier kann ich mich aufführen wie die Axt im Wald, wenn ich nicht mehr kann, weil Mama oder Papa oder Mama und Mami oder wie auch immer mich da auffangen. Genau, also schreibt das bitte auf, seid für euch da einfach ehrlich, fasst es überall zusammen, sammelt auch gerne länger. Solche Dinge wie ist das Essen? Wie ist das Schlafen? Wie ist es mit dem Anziehen? Gibt es so Besonderheiten mit der Wahrnehmung? Ist besonders empfindlich mit heiß und kalt? Kann keine Kleidung mit Etiketten tragen? Trägt die Hosen von mir aus mit Nähten nach außen? Kann keine Socken tragen? Das haben wir ja hier ganzjährig bei einem Kind, dass es auch barfuß in den Winterstiefeln ist zum Beispiel. Ich überlege gerade, was mir noch einfällt. Aber alles in die Richtung. Ich glaube, ihr versteht, wo ich hin will. Also guckt da auf jeden Fall... weil das ist wichtig und das erleichtert euch auch. Und wenn ihr einen Diagnostiker oder eine Diagnostikerin habt, die sich das einfach auch bereitwillig nicht nur anhört, nicht nur den Zettel geben lässt, sondern ihr auch merkt, die liest das wirklich aufmerksam durch oder er und die bezieht das auch mit ein. Das ist schon mal die halbe Miete auf jeden Fall. Weil diese Fragebögen, denn so Diagnosen werden halt einfach, das ist eine Beobachtungsdiagnose. Eigentlich diese ganzen Neurodivergenzen, also gar bei der Hochbegabung kann ich es messen anhand des Intelligenzquotienten, aber bei den anderen, wie jetzt eben ADHS oder Autismus, muss ich halt auf Beobachtung gehen, aufs Verhalten. Deswegen kann es oft sein, dass der Bogen von der Schule komplett unauffällig ist, hatten wir bei einem Kind. Da war alles tippitoppi. Und wäre das Kind damals nicht bei der Befragung, weil es einfach alles so neu war und so auffällig gewesen und hätte sich da quasi in Anführungsstrichen so daneben benommen, dann hätten sie es wahrscheinlich auch einfach abgetan mit, ja, ist schon klar, da sind jetzt wieder Eltern, die für Herzi-Puppi irgendwie eine Diagnose wollen, damit es das leichter hat. Ha, ha. Da auch gleich dazu, wie gesagt, wenn ihr die Diagnose nicht bekommt und ihr geht da raus und sagt, boah, nee, ich bin mir so hundertprozentig sicher, dass da aber was ist. Das kann doch nicht sein, dass ich mir das alles einbilde. Nein, das tut ihr auch ganz bestimmt nicht. Bitte lasst es gerne woanders nochmal abklopfen. Weil das kann aus ganz verschiedenen Gründen einfach sein, dass vielleicht hatten die auch einfach mal ein paar schlechte Tage. Vielleicht sind die einfach null sensibel in manche Richtungen. Also dann fragt euch gerne durch in Internetforen zu dem Thema. Könnt ihr auch anonym machen. Ihr müsst ja da nicht über euren Namen und sonst was reinpacken. Wo, in welcher Region vielleicht empfehlenswert sind. Und geht das Ganze nochmal an. Ich möchte auch gerne dazu sagen, dass ich weiß, dass das sehr viel Kraft kostet und sehr viel Zeit und Energie kostet, weil bin da, dann das und so. Aber das lohnt sich. Erstens fürs Kind, wenn es um euer Kind geht, diese Erklärung zu haben und auch für euch selber. Und auch wenn ihr jetzt von mir Mitte 50 seid und sagt, ja, aber was bringt mir die Diagnose jetzt noch? Ich gehe nicht mehr in die Schule und so. Glaubt mir, das macht was mit euch. Das ist einfach so ein Meilenstein auf dem Weg, sich selber besser zu verstehen und mit sich selber achtsamer, ach, ich finde achtsamer so ein scheiß Wort, sorry, aber trotzdem irgendwie verständnisvoller und liebevoller umzugehen, finde ich, weil wir ja schon oft sehr streng mit uns sind und vieles sehr negativ sehen, sehr kritisch sehen, was wir bei anderen vielleicht gar nicht so bemängeln würden. Und da finde ich eine Diagnose sehr hilfreich tatsächlich. Ich hatte auf Instagram gefragt, ob jemand konkrete Fragen hat zur Diagnostik. Und dann kam eben eine Frage, die ich auch ganz spannend fand und ganz toll fand und auch ganz wichtig. Da hat eine Mama gefragt, wie ist denn das? Wenn ich einen Verdacht habe in der Richtung, soll ich den denn schon sagen oder halte ich da besser die Klappe? Also wenn ich vielleicht denke, ja, ich glaube, mein Kind ist auf dem Spektrum oder ja, ich glaube, mein Kind hat ADHS. Obwohl ich noch kein anderes Kind in der Familie habe, vielleicht das schon die Diagnose hat oder ich selber habe keine, weil dann ist es vielleicht wieder was anderes. Aber ich kann den Gedanken gut verstehen und ich würde da ganz klar sagen, kommt drauf an. Pauschal würde ich nicht sagen, ja oder nein, würde ich sagen. Ich würde mal so ein bisschen gucken, wie euer Bauchgefühl das Gegenüber einschätzt. Ob die sehr wertschätzend mit euren Ansichten umgehen oder ob man ganz schnell in diese Helikopter-Mama, Helikopter-Papa-Schiene geschoben wird, das fühlt man ja. Wir sind ja nicht doof. Also das merken wir durchaus. Weil wenn das so jemand ist, der gegenüber sitzt, also das ist natürlich kacke, aber dann wäre ich da sehr vorsichtig mit solchen Aussagen, weil die dann immer schon so ein bisschen ein Vorurteil haben und immer das Gefühl haben, naja, vielleicht füllen die dann den Bogen auch noch in die Richtung aus und so. Also da würde ich mich zurückhalten. Und wenn ich aber das Gefühl habe, dass das so jemand ist wie meine Birgit, wie meine Diagnostikerin, sorry, ich muss jetzt nochmal über den grünen Klee loben, weil die ist einfach toll, der habe ich das alles erzählt. Und die hat sich das auch einfach also zu Herzen genommen, die hat das ernst genommen und hat es ja dann letztlich auch bestätigt. Also so jemanden würde ich das jederzeit erzählen, auch gerne sagen, warum. Ich würde, glaube ich, nicht nur sagen, ich glaube, es könnte das und das sein, sondern ich würde es auch begründen. Und da kommt wieder die Liste ins Spiel, die ich euch vorher gesagt habe. Dann sagt halt hier, guck mal, Mir ist aufgefallen, beim Essen ist so katastrophal schwierig. Ganz viele Gerüche gehen gar nicht. Das Kind würgt direkt, wenn nur irgendwo in der Nähe Fisch gekocht wird oder sowas. Kann eben keine Socken tragen. Hat ganz arg Probleme im sozialen Kontext oder so. Also ich würde es dann mit Beispielen untermauern. Aber wie gesagt, ich würde es ganz stark abhängig machen von der Person, die mir gegenüber sitzt und die diese Diagnostik durchführt. Dann hatte ich noch eine Frage, die kam zwar nicht über den Post, die kam dann direkt an meine DMs. Da wollte jemand einfach wissen, wie das abläuft, also wie wird diese Diagnose gestellt. Und letztlich ist es so, ein bisschen abweichen wird es auf jeden Fall wahrscheinlich von SPZ zu SPZ oder von Praxis zu Praxis sein. Es gibt im Normalfall ein Erstgespräch, leider ganz häufig, also bei uns leider auch so mit dem Kind, in dem man vor dem Kind voll vom Leder ziehen soll, schlimm's ist quasi. Auch da habe ich in meinem Post, in meinem Live schon gesagt, bitte, macht es nicht so krass. Also schickt vorab oder direkt hinterher mit Ankündigung per E-Mail das an den Arzt, an die Ärztin und sagt doch, ich möchte das so in der Form nicht von meinem Kind besprechen. Das ist nicht okay, ich möchte nicht so von meinem Kind reden. Ich möchte ihn aber gleichzeitig auch einfach schon sagen, wie stark manche Symptome oder Verhaltensweisen einfach sind. Und deswegen schicke ich Ihnen das vorab per E-Mail. Also genauso habe ich das auch gemacht. Nichtsdestotrotz ist der Arzt auf manche Sachen dann im Gespräch trotzdem rumgeritten. Aber es wäre auf jeden Fall wesentlich schlimmer gewesen, hätte ich da vorab nichts gemacht. Also es gibt ein Erstgespräch, dann bekommt man, oder manchmal kriegt man die auch vorher, kriegt man Bögen zum Ausfüllen. Manchmal beide Eltern, manchmal für die Eltern zusammen. Für die Lehrkraft oder für die Erzieherinnen im Kindergarten gibt es welche, die ausfüllen sollen. Und das sind sehr vorgefertigte Bögen, wo eigentlich auch ja, so ein bisschen wie der Bravo-Psychotest früher, wo, wenn man auch nur einen Hauch von einer Ahnung hat von dem Metier, eigentlich schon weiß, in welche Richtung das geht, wenn man was ankreuzt. Genau. Und dann gibt es noch eine, also die nennt sich bei uns im SPZ eine psychologische Diagnostik. In manchen Fällen eine ergotherapeutische Diagnostik, wo dann auch ein bisschen auf die Motorik und so geschaut wird. Gibt bestimmt auch noch viele weitere, die hatten wir jetzt noch nicht. Also es wird quasi dort im ersten Termin geguckt, in welche Richtungen sollen wir denn gucken. Im Normalfall wird ein Intelligenztest gemacht, einfach um eben auch zu sehen, geht es in Richtung Hochbegabung oder hat das Kind vielleicht jetzt echt eine ziemlich unterdurchschnittliche Intelligenz und hat deswegen irgendwo Konzentrationsprobleme? Gibt es irgendwelche Auffälligkeiten? Also das wird abgeklopft und bei diesen psychologischen Terminen, also mit der Psychologin dort, werden verschiedene Übungen gemacht, verschiedene Sachen abgeklärt, abgefragt mit dem Kind. Da muss man auch im Normalfall, soll man eigentlich auch gar nicht mit drin sein, außer das Kind braucht es unbedingt. Kann man dann quasi vor der Türe warten oder wie auch immer. Und danach gibt es ein Abschlussgespräch. Also das ist jetzt die Diagnostik für Kinder. Bei Erwachsenen ist das total unterschiedlich, habe ich schon von vielen gehört. Die hatten manche auch sogar einen Intelligenztest, manche mussten Zeugnisse vorlegen. Die Eltern mussten oft Bögen ausfüllen. Also bei mir war es jetzt auch so, dass mein Mann einen Bogen ausgefüllt hat, ich einen Bogen ausgefüllt hat. Zeugnisse hätte ich mitbringen können, musste ich aber nicht. Und dann gab es eben noch ein längeres Gespräch, nachdem der Mann einfach klipp und klar gesagt hat, ja, nee, ist klar. das ist für ihn eindeutig. Also da habe ich schon recht mit meinem Verdacht. Und das ist aber wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und auch bei den Diagnostiken der Kinder höre ich immer wieder mal, dass da manches voneinander abweicht, dass manche in einem Termin eine Diagnose kriegen. Das wird bei uns jetzt nicht geben. Die meisten haben aber 3 bis 4 Termine. Plus eben dann noch das Abschlussgespräch, bei dem im Normalfall nur die Eltern kommen, wo es dann die Diagnose gibt, wenn eine gestellt wurde und wo es dann Empfehlungen gibt, wie Medikamente, bestimmte Therapien, Elterntrainings oder ähnliches. Dazu übrigens gerne, hört da gut mal hin, also das Elterntraining, dass man auch da wieder guckt, da wo ihr hingeht. Es gibt Elterntrainings für ADHS, da stellen sich mir alle Haare auf. Die wieder nur mit noch strenger und nichts durchgehen lassen werben, könnt ihr getrost beiseite lassen. Ich arbeite fleißig daran, werde in den Sommerferien hoffentlich genug Zeit haben und tatsächlich auch ein Elterntraining für euch entwickeln, das ihr dann online machen könnt, weil tatsächlich viele Leute gefragt haben, ob ich sowas nicht mache. Und habe ich gesagt, nee, bisher nicht, aber eigentlich könnte ich Stimmt. Insofern, stay tuned und so. Wenn euch das interessiert, dann meldet euch auch gern für meinen Newsletter an. Das könnt ihr auf meiner Website machen oder ihr schreibt mir einfach und ich schicke euch einen Link. Wie dem auch sei, dann verpasst ihr da auf jeden Fall nichts und ich werde natürlich hier auch dann nochmal drüber erzählen. Genau, jedenfalls, wie gesagt, das ist wie die Diagnostik im Normalfall abläuft. Der Mensch, der mir da geschrieben hat, hat auch gesagt, boah, muss ich da Angst davor haben? Sag ich, nee, es tut nicht weh. Das ist einfach Bögen ausfüllen, ein bisschen was erzählen und da möglichst ehrlich erzählen natürlich. Der hatte eben auch gefragt, gibt es da ein EEG? Ich habe gesagt, nee. Also im Normalfall nicht, habe ich noch nie gehört, wird doch eigentlich für mich überhaupt keinen Sinn machen. Sind ja auch unnötige Kosten. Und das tut nicht weh, die Diagnose. Es kostet einfach Zeit und klar auch Energie. Man muss diese Bögen ausfüllen und dran denken, die mitzunehmen. Und so, das sind schon viele Hürden, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich auch gerade als neurodivergenter Mensch, es fällt einem das ja oft schwer. Das verzögert das Ganze auch oft. Allein schon, wie es einem schwerfällt, da vielleicht anzurufen oder eine E-Mail hinzuschreiben und überhaupt erstmal einen Termin zu bekommen. Und das ist, glaube ich, hier zum Thema Diagnostik möchte ich abschließend noch sagen, auch überhaupt die Krux, ihr müsst erstmal einen Termin kriegen irgendwo. Weil ganz viele Praxen, die es anbieten, tatsächlich einfach sagen, die übernehmen gar keine Leute mehr auf, auch nicht auf die Warteliste, sorry. Und dann müsst ihr weitersuchen. Häufig läuft es auf Privatzahlen hinaus und das kann absolut Sinn machen. Also ich habe ja bei meiner zweiten Diagnostik, bei der Autismusdiagnostik auch privat gezahlt, weil ich einfach wusste, dass das eine tolle Diagnostikerin ist und es mir das wert war und ich dann auch zeitnah dran kam. Aber auch hier Augen auf, weil viele Praxen haben das einfach als Geschäftsmodell entdeckt. Also das fällt mir gerade hier in München auf. Die sprießen aus dem Boden wie die Pilze. So diese Selbstzahlerpraxen, die sie zum Teil krasse Preise verlangen. Also ich habe schon gelesen von 1.000, 1.200 Euro zum Teil für eine Diagnostik. Seid da bitte vorsichtig und informiert euch vorher wirklich genau, ob das Geld wert ist, bevor ihr da irgendwie jemanden aufsetzt, der einfach nur mit dem Leid anderer Leute und durch die schlechte Versorgungslandschaft da dann irgendwie einen Reibach macht. Ich überlege jetzt gerade, ob ich was Wichtiges vergessen habe. Stellt euch auf jeden Fall auf lange Wartezeiten ein. Das ist im Normalfall, also gerade wenn es jetzt bei Kindern ist, wo ihr sagt, naja, vor der Schule hätte ich schon gern noch. In dem Alter wird oft noch gar nichts gemacht. Aber dann kümmert euch zumindest schon mal um Termine, lasst im Kindergarten oder so gerne mal bestätigen oder sagt einfach beim Kinderarzt, dass der Kindergarten gesagt hat, es ist auffällig, das Verhalten, dann kriegt man meistens auch schneller schon mal so ein Erstgespräch. Damit ihr einfach wisst, von dem Zeitpunkt, wo ihr das Erstgespräch habt, kann es halt schon nochmal etliche Monate dauern, bis dann letztlich überhaupt was passiert. Und bis zum Erstgespräch kann es halt auch ein paar Monate dauern. Und danach könnt ihr euch dann überlegen, was fange ich damit an? Brauchen wir jetzt eine Ergo, weil motorisch was im Argen ist? Wollen wir es gerne mit Medikamenten versuchen? Oder wie auch immer. Aber stellt euch darauf ein, dass es auf jeden Fall was Zeitintensives ist, wo man ein bisschen Geduld mitbringen muss und häufig echt frustriert wird. Ich würde euch gerne was Besseres, was Leichteres erzählen. Das wäre aber geschwindelt und das möchte ich deswegen nicht machen. Genau. Ich glaube, das war so in der Nutshell, was man eigentlich wissen muss über die Diagnostik, über das Vorgehen zur Diagnostik. Noch ganz kurz, das habe ich ja schon ganz oft gesagt, für die, die sagen, ja, aber ich überlege noch und ach, diesen Stempel aufdrücken. Ich kann es nur immer wieder sagen, also den Stempel, den kriegen die Kinder sowieso und auch die Erwachsenen, wenn die sich komplett anders verhalten oder immer irgendwo Probleme haben, wir kommen sowieso in Schubladen, da werden wir reingepackt. Das ziehen wir uns dann auch an, den Stiefel. Und bei Kindern und auch bei Erwachsenen bleibt dann einfach oft als Quintessenz hängen. Ich bin halt so faul, ich strenge mich nicht genug an, ich bin doof und irgendwie kriege ich es halt nicht gebacken. Anstatt diese Erklärung zu haben. Und das ist halt eine Diagnose. Eine Diagnose erklärt mir, ach so, okay, deswegen ist das so. Mein Gehirn funktioniert anders. Ich brauche eine andere Herangehensweise. Ich bin überhaupt nicht blöd. Nee, guck mal, ich bin eigentlich ganz schlau. Ich muss die Dinge nur anders angehen. Und das gibt mir natürlich was an die Hand, um da selbst wirksam zu werden und ein komplett anderes Selbstbild aufzubauen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und es reicht ja auch erstmal, wenn ihr sagt, ihr behaltet das dann erstmal nur für euch. Ob ihr das dann an die Schule oder sonst wohin weitertragt, das entscheidet ja ihr. Ist oft sinnvoll, meistens sogar. Aber nichtsdestotrotz hat ja erstmal niemand einen Stempel von irgendwas, sondern ihr wisst dann, was es ist, ihr könnt es dem Kind erklären und ihr könnt es für euch einfach verarbeiten und damit umgehen. wenn ihr selber diejenigen seid. Also denkt da gut drüber nach, ob ihr aus Gründen der Schubladen oder der Stigmatisierung oder der Etiketten das nicht machen wollt, weil es auch sehr viel Nachteile hat, ohne Diagnose rumzulaufen, weil es nichts daran ändert, dass wir halt so sind, wie wir sind. So, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende oder einen wunderschönen Arbeitstag, je nachdem, wann ihr es hört. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Gebt der Folge gern ganz, ganz viele Sterne. Schickt die weiter an alle, die es interessieren könnte. Und empfehlt den Podcast gerne weiter. Unterstützt uns und mich da ein bisschen. Das würde mich sehr freuen. Danke, tschüss.
Wenn du Fragen oder ein Wunschthema hast, was ich gern behandeln soll, dann schreib mir doch bitte einfach an info@ad-bedürfnisorientierte-beratung.de. Bis zum nächsten Mal bei Zeit zu wachsen.